Ein Liedpsalm für den Tag des Sabbats. Es ist gut, den Herrn zu preisen und Psalmen zu singen, deinem Namen, o Höchster. Am Morgen zu verkünden deine Güte und deine Treue in den Nächten zum Zehnseit und zur Harfe, zum Saitenspiel mit der Laute. Denn du, Herr, hast mich erfreut durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände will ich jubeln. Wie groß sind deine Werke, Herr, sehr tief sind deine Gedanken. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor versteht dies nicht. Wenn die Gottlosen sprossen wie Gras und alle, die Frevel tun, blühen, so geschieht es, damit sie für immer vertilgt werden. Du aber bist erhaben auf ewig, Herr. Denn siehe deine Feinde, Herr, denn siehe deine Feinde werden umkommen, es werden zerstreut werden alle, die Frevel tun. Aber du wirst mein Horn erhöhen, wie das eines Wildochsen, mit frischem Öl werde ich übergossen werden. Und meine Augen wird mit Genugtuung auf meine Feinde sehen, meine Ohren werden mit Genugtuung die Übeltäter hören, die gegen mich aufstehen. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter sind sie stark, sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm.
Wir wollen heute diese Serie aus der Apostelgeschichte fortsetzen. Apostelgeschichte Kapitel 3 und 4 haben wir heute vor uns, wo diese Heilung des Lahmgeborenen berichtet wird und was eben daraus entstand in diesen zwei Kapiteln. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort und auch für diesen Bericht, den wir in der Schrift haben, den wir Apostelgeschichte nennen. Und danken dir, dass wir so viel lernen dürfen, aber auch staunen dürfen über dein Wirken, über dein Handeln, wie du diese junge erste Gemeinde geführt und gesegnet hast. Danken dir, dass du das Reden und das Hören deines Wortes heute Morgen durch segnen möchtest. Amen. Das sind zwei Kapitel und entgegen meiner Gewohnheit, dass ich am Anfang den Text lese, möchte ich das etwas anders gestalten. Ich erzähle ganz kurz den Inhalt dieser zwei Kapitel, werde aber dann im Laufe der Predigt faktisch alle Texte aus diesen zwei Kapiteln dann noch original lesen. Kapitel 3, die Heilung des Gelähmten und die Predigt des Petrus in Kapitel 4, die Reaktion der religiösen Obrigkeit und die Reaktion der Gemeinde. Im Kapitel 3 wird berichtet, wie Petrus und Johannes zum Tempel gingen, etwa um die 9. Stunde, das ist ungefähr 15 Uhr. Und an diesem schönen Tor begegnet sie einem Mann, der von Geburt an gelähmt war und dort sitzt, um Almosen zu erbitten. Als der Mann die beiden Apostel um Geld bittet, antwortet Petrus mit den Worten, Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareas. Geh umher. Daraufhin ergriff Petrus seine Hand und der Mann wurde sofort vollständig geheilt. Er steht auf, er geht herum, er springt umher und lobt Gott. Was natürlich ein großes Erstaunen bei der umstehenden Volksmenge auslöste. Die versammelte sich dann um die Apostel im Tempel in der sogenannten Säulenhalle Salomos. Und Petrus nutzte diese Gelegenheit für eine, sagen wir, kräftige Predigt. Er erklärte den Menschen, dass es nicht ihre eigene Kraft oder Frömmigkeit war, die den Mann geheilt hat, sondern der Glaube an Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Und er erinnerte die Menschen daran, dass sie Jesus, den von Gott gesandten Heiligen und Gerechten, abgelehnt und die Freilassung eines Mörders gefordert haben. Dennoch sei dies alles im göttlichen Plan gewesen. Und er ruft dann die Zuhörer auf, Buße zu tun und umzukehren, damit ihre Sünden vergeben werden und Zeiten der Erfrischung vom Herrn kommen können. Nach dieser Heilung dann in Kapitel 4 wurden Petrus und Johannes von den Priesterführern, den Tempelhauptmann und den Sadduzäern verhaftet, weil sie das Volk lehrten und die Auferstehung der Toten in Jesus verkündigten. Sie verbrachten dann die Nacht im Gefängnis und am nächsten Tag wurden sie vor dem Hohen Rat, dem Sanhedrin, gebracht, zu dem auch die führenden Priester und Schriftgelehrten gehörten, darunter Hannas und Kaiphas und andere bekannte Hohepriester. Und der Hohe Rat stellte die Frage, durch welche Macht oder in wessen Namen sie den Gelähmten geheilt haben. Und Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, antwortet mutig und kühn, dass die Heilung im Namen Jesu Christi von Nazareth geschehen war, den die jüdischen Führer gekreuzigt hatten, aber den Gott von den Toten auferweckt hatte. Er erklärte, dass Jesus der Stein ist, den die Bauleute, die Führer Israels, verworfen haben, der aber nun zum Eckstein geworden ist. Er betonte, dass in keinem anderen Namen es Rettung, es Heil gibt, außer in Christus Jesus. Der Hohe Rat war überrascht von der Kühnheit und dem Wissen dieser beiden Apostel, besonders weil sie ja einfache, ungelehrte Männer waren. Und sie erkannten aber, dass Petrus und Johannes mit Jesus gewesen waren, können aber nichts gegen diese Heilung sagen, da der geheilte Mann ja auch vor ihnen stand. Sie beschlossen dennoch, die Apostel zu verbieten, weiterhin im Namen Jesu zu lehren. Die beiden lehnten das sehr direkt und kühn ab und sagten, dass sie nicht aufhören können, von dem zu reden, was sie gesehen und gehört haben. Der Hohe Rat musste sie schließlich gehen lassen, weil er keine rechtliche Grundlage hatte, sie weiter zu bestrafen, weil er Angst vor einer negativen Reaktion der Volksmenge hatte. Nach ihrer Freilassung kehrten die beiden dann zu ihrer Gemeinde zurück und die Gemeinde betete gemeinsam und bat Gott um Mut, weiterhin das Evangelium zu verkündigen, trotz dieser Drohungen. Und Gott erhörte ihr Gebet. Der Heilige Geist, heißt es, erfüllte sie und sie sprachen weiterhin kühn das Wort Gottes. Das ist der Inhalt dieser beiden Kapitel. Wenn wir uns die Frage stellen, was ist mit dieser Welt los, in der wir momentan leben, wo so viel Unruhe auch in dieser Welt ist, und wohin steuert dieses ganze Weltgeschehen mit ihrem vielen Menschen, dann werden wir wahrscheinlich aus dieser Welt, von dieser Welt, keine irgendwie sinnvolle oder richtige oder hilfreiche Antwort bekommen. Aber die Bibel und auch diese beiden Kapitel bieten letztlich eine tiefgründige Antwort auf diese Frage und vor allem auf diese verheerenden und tödlichen Auswirkungen, die Sünde auf die Welt, in der wir leben, hat. Und das finden wir in Kapitel 4, Vers 2, wo das eigentlich indirekt gesagt wird. Es heißt dort, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und dieses "und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten", das ist letztlich die Antwort auf diese Frage, wohin es und wie es mit dieser Welt weitergeht. Und diese Aussage, die korrekt ist, obwohl sie von denen kommt, die sehr dagegen waren, ist natürlich mehr als nur, und was Petrus und Johannes verkündigt hatten, ist natürlich mehr als nur die reine Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Eigentlich ist das eine sehr kompakte, konkrete, umfassende Zusammenfassung der ganzen Botschaft des Alten Testamentes. Die Auferstehung aus den Toten ist in gewisser Hinsicht ein, wie man sagen würde, ein Terminus technicus, ein für die damaligen Zuhörerschaft eine bekannte Formulierung, eine bekannte Phrase, die sie kannten. Und sie signalisierte ihnen eine Vorfreude auf einen zukünftigen Tag, wo der König nach dem Herzen Gottes doch regieren wird. wo alle Feinde besiegt sein werden und wo das ganze Volk sich an jedem geistlichen Segen freut und den genießt. Das ist das Leben in der Gegenwart Gottes, in dieser Fülle des Lebens, das durch den ersten Adam verloren gegangen ist, durch den Sündenfall. Aber das ist genau dieses Leben in dieser Fülle, in der Gegenwart Gottes, das der zweite, der letzte Adam dorthin führt. Jeden, der glaubt. Und viele, die meisten alttestamentlichen Propheten, haben genau diese Realität schon lange vorhergesagt. Der Prophet Hesekiel zum Beispiel erwähnt es in diesem Tal der Totengebeine, wo plötzlich dann in dieser Schau, die Hesekiel bekommen hatte, dieser Wind wieder Leben in diese toten Gebeine bläst und ein ganzes Volk wieder wie auferstehen wird. Leben. Leben. Auferstehung. Erweckung. Der Prophet Daniel schaute, in Kapitel 12, Vers 2, formuliert das so, erwähnt dort, dass viele von denen, die im Lande des Staubes schlafen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zum ewigen Abscheu. Das gleiche geschehen ist, mit anderen Worten. Und dann finden wir das auch noch eben, was auch Josia gelesen hat in Jesaja 35, vor allem in Versen 5 bis 6, wo es heißt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in die Steppe. Ein drastisches, ein lebendiges, ein dynamisches Bild dieser Auferstehung, die dann sein wird, wenn der Herr wiederkommt. Und das war eigentlich, was sie verkündigt hatten. Das war eigentlich dann auch Thema und Gegenstand dieser Predigt des Petrus, die wir im weiteren Verlauf anschauen wollen. Und all das war eigentlich das, die Auferstehung von den Toten, auf die die Schriften des Alten Testamentes hinwiesen, die Zeit der Wiederherstellung, sie hat jetzt begonnen. Sie hat mit der Auferstehung Jesu begonnen. Jetzt ist diese letzte Zeit, das bestätigt auch Hebräer 1, Vers 1, die wir in dieser letzten Zeit leben, die dann ihre Vollendung mit der sichtbaren Wiederkunft des Herrn abgeschlossen wird. Und das Wunder, diese Heilung dieses Lahmgeborenen an der schönen Pforte ist ein weiterer Beweis. Er weiß genau dafür. Gehen wir zu unserem Text zurück. In Kapitel 3. Die letzten Jahre vor dem Geschehen ist, wo der Herr noch unter dem Volk gelebt hatte, da waren sie oft Zeugen von Heilungen, dass Blinde sehend geworden sind, dass Taube hörten und dass Lahme gehen. Und das wirkte der Herr unter ihnen, wie eine Art Vorgeschmack auf eine größere Erfüllung. Und nun wird auch die große Menge Zeugen eines Wunders, das diesmal durch die Werkzeuge des Herrn, durch die Apostel geschieht. Es heißt, Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebetes, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, dass sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber und Johannes blickten fest auf ihn und sprachen, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Eine eigenartige Szenerie, wir kennen nicht mehr genau diese schöne Pforte oder diesen Platz, genau wo diese Begegnung war. Aber wir wissen, dass dieser Eingang versilbert und vergoldet worden war. Er drückte also Reichtum, Überfluss aus. Und interessant ist, dass genau hier die Begegnung ist, wo nun zwei kommen, die kein Silber und kein Gold haben, nichts haben eigentlich. Und es scheint so, wie es wollte Petrus ihm sagen, ich habe doch dir etwas zu geben, was das ganze Tempelsystem mit all dem Reichtum dieses Tempel des Herodes doch niemals bieten kann. Auch nicht der ganze Dienst um den Tempel herum. Petrus und Johannes konnten durch die Gnade Gottes ihm etwas viel Besseres, Entscheidenderes geben. Und in dem Namen Jesu geschah diese eindrückliche Heilung. Es heißt dann in Vers 7 bis 10, und Petrus ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark, und er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel und ging umher und sprang und lobte Gott. Das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Was für eine Szenerie, was für ein Schauspiel könnte man sagen. Da war jemand, der seit Geburt gelähmt war. Füße und Gelenke, Knöchel, die noch nie Last getragen haben, noch nie sich eigenständig bewegen konnten. Und Petrus ergreift ihn mit der Hand. Und ich denke mir, das ist so für mich wie so dieser Mose-Moment, wo er vor diesem Meer steht und diesen Stab in der Hand hat und nur diesen Stab heben soll. Und was passiert nun? Petrus ergreift ihn an der Hand. Was passiert nun? Und wir merken, wie Mose, so auch Petrus, keine Unsicherheit, kein Zögern. Er ergreift an der Hand, zieht ihn hoch und er ist komplett und vollständig geheilt. Die Muskeln, die Gelenke, all die Biomechanik dieser beiden Füße funktioniert plötzlich. Und nicht nur das, er erfüllt buchstäblich die Prophezeiung aus Jesaja 35. Er springt, zweimal wird es erwähnt, er springt umher und lobt Gott. Kein Wunder, dass eine große Menschenmenge sich dort versammelt und sie gespannt sind, was sich hier ereignet hat. Nun, diese besondere Heilung, wie jede andere Heilung, die wir vor allem in Evangelien und in der Apostelgeschichte finden, sie bestätigen immer die Authentizität dessen, um den es geht, um ihn und seine Zeugen. Und diese Heilungen, diese übernatürliche Eingreifen Gottes auf diese Art und Weise, war übrigens im Alten Testament verheißen. Wir finden das in manchen Psalmen und anderen Stellen, dass das etwas sein soll, was geschehen wird und auch geschehen ist, als Jesus unter ihnen war. Und das zeugt und zeigt auf die Auferstehung aus den Toten, wo viel mehr geschieht, als dass jemand nur physisch hergestellt wird. Und deshalb zeigt sie uns auch diese letztliche Hoffnung, die nicht nur der damalige ehemals Gelähmte hatte und auch Petrus und Johannes, sondern jeder, der an ihn glaubt. Es geht mehr als um die Heilung des Körpers, sondern es geht um Auferstehung, um Auferweckung, um Gemeinschaft, um Leben in dieser Dynamik in der Gegenwart Gottes. Und diese Hoffnung, die kann selbst der Tod nicht zunichte machen. Und das dürfen wir lernen. Nicht, dass wir uns nach Wunder ausstrecken, sondern dass wir die in diesen Wundern ausgedrückte Hoffnung auf die endgültige Erlösung, die soll uns bewegen, die soll uns trösten, die soll uns helfen, in unserem kleinen Alltag zurechtzukommen. Aber es geht weiter, Kapitel 3, Vers 11 bis 16. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen mit ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomons Halle genannt wird. Als aber Petrus es sah, sprach er zu dem Volk: Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber, was ihr hier seht und gespannt auf uns blickt, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit das gewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und den Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr hier seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihn diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Zwei Dinge fallen hier in diesem Text auf. Petrus spricht mit bestechender Klarheit über die Sünde des Volkes. In 14 und 15 vor allem. Ihr müsst mal mitsehen, wie viel er dieses Wort ihr verwendet. Ihr habt ihn überliefert. Ihr habt ihn verleugnet. Ihr habt ihn getötet. Das war noch nicht so lange her, was dort geschehen war. Aber Petrus nimmt kein Blatt vor den Mund, um die Sünde des Volkes klar zu benennen. Und dann spricht er mit bestechender Klarheit über das, was diesen Lahmen letztlich geheilt hat. Nochmal Vers 12, wenn man das anschaut. Nicht aus eigener Kraft oder Frömmigkeit. Keine Frage. Sondern durch den Glauben an Jesu Name hat ihn dieser Name stark gemacht. Und der durch Jesus gewirkte oder bewirkte Glaube hat ihm vollkommene Gesundheit gegeben. Die Schrift ist unheimlich präzise hier. Es war kein in dem Lahmen aus eigener Kraft sich gebildeter Glaube, den er nun irgendwie versucht hat herauszuquetschen. Nein, das war geschenkter Glaube. Der durch Jesus bewirkte Glaube, so muss man das übersetzen. Und Petrus verbindet diese Auferweckung aus den Toten mit dieser vollkommenen Gesundheit. Es ist das erstaunliche Werk Gottes, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen hier so bewirkt hat, sodass dieser Gelähmte nun als ein unwiderlegbares Zeugnis der Macht und Kraft Gottes Jesaja 35 in diesem Springen und Hüpfen erfüllt hat. Und das ist eine Szenerie, das ist etwas, was mich immer wieder verblüfft. Gott scheint Freude daran zu haben, wenn wir auch vielleicht nicht unbedingt buchstäblich hier, aber doch innerlich hüpfen und springen vor Freude an diesem Heil. Petrus fährt fort in Vers 17. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, dass, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Ihn muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Das ist eine erstaunliche Aussage. Das ist Heilsgeschichte dargelegt über das ganze Alte Testament. Jeder Prophet. Der ganze Bogen wird gespannt in diesen einigen wenigen Versen, die hier Petrus gesprochen hat. Was für eine profunde Einsicht dieser komische Fischer aus Galiläa plötzlich durch das Wirken des Geistes Gottes hatte. Solche Einsicht, die uns oft fehlt, die wir diese Geschehnisse gar nicht so richtig zusammenkriegen, hier in völliger Klarheit dargelegt. Wieder dieses ihr, wie er sie herausfordert und zu Buße und Umkehr aufruft, damit Zeiten der Erquickung kommen von Angesicht des Herrn. Das sind Dinge, die so gefüllt sind mit Bedeutung aus dem Alten Testament. Eine klare Sprache, die die damaligen Zuhörer sehr wohl verstanden haben. Und dieses eine Wunder, das der Ausgangspunkt ist, zeugt letztlich von dem. Es spricht von diesem Leiden und Sterben des Christus gemäß Gottes Plan. Es spricht von dieser Auferweckung aus den Toten. Es spricht von deren Punkt, wo er in den Himmel wie musste, um dann später aber wieder zu kommen, um diese, wie es hier heißt, eben diese Zeiten der Erquickung zur Vollendung zu bringen, wenn dann für diejenigen, die an ihn glauben, die Ewigkeit beginnt. Ein Mose-ähnlicher Prophet, er bringt dann noch mehr Verse in Vers 22 bis 26, erwähnt Mose, erwähnt Abraham. Er bringt und er erwähnt zweimal in diesen Versen, alle Propheten zeugen davon. Und dieser Lahmgeborene ist der Beweis dessen, dass Gott nun seine Heilsgeschichte realisiert in Christus, bis er wiederkommt. Und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sendet, so drückt das Petrus aus. Und was wir daraus lernen können ist, Petrus kannte die Botschaft und er kannte seine Zuhörer. Das sind zwei wichtige Elemente. Er kannte die Botschaft. Und das hat mich wirklich immer wieder verblüfft, wie diese 40 Tage, die wir in Kapitel 1 angeschaut haben, wo Jesus sie bezüglich des Reiches Gottes unterrichtete, wie das seinen Widerhall nun in jeder kommenden Predigt von Petrus sein Widerhall findet. Er hatte gelernt. Sie hatten die Einsicht bekommen, wie diese Dinge zusammenhängen, wie das Alte mit dem Neuen zusammenhängt. Und er kannte seine Zuhörer und konnte sie so sehr gezielt auf diese besondere Art und Weise zur Buße und zur Umkehr herausfordern. Und dann kommen wir zu Kapitel 4, die ersten zwei Verse. Während sie aber zu dem Volke redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Die Reaktion, die wir noch anschauen wollen. Und das kann man sich gut vorstellen. Später erfahren wir, dass mindestens 5000 Menschen da gewesen sein müssen, denn 5000 sind zum Glauben gekommen. Sie glaubten. Und so ein Auflauf plötzlich im Tempel war für diese Priester erstaunlich. Ihr Job war es ja eigentlich, das zu predigen. Aber sie waren empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Das stellte ihr ganzes System in Frage. Da blieb kein Stein in ihrer sogenannten theologischen Überzeugung auf dem anderen stehen. Das machte den Tempel letztlich obsolet. Auch dieser Hauptmann der Tempelwache, der für diese Ordnung sorgen sollte, nun, komm mal auf die Schnelle mit 5000 Menschen zurecht, mindestens, die sich dort versammelt haben. Das war eine gewisse Herausforderung. Und dann auch die Sadduzäer, die wahrscheinlich besonders empört darüber waren, dass es um die Auferstehung aus den Toten ging. Etwas, was sie per se verleugneten. Sie waren die Liberalen der damaligen Zeit. Natürlich waren sie verärgert, empört. Was die Apostel hier verkündigten, war, man könnte sagen, wie ein kleines Erdbeben in Bezug auf das, was wie ihr theologisches Gebäude nun drohte zusammenzubrechen. Und sie legten Hand an sie, Vers 3, und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Das ist eine einzigartige Erweckung, könnte man sagen. Eine Predigt ist gleich 5000 Gläubige. Und wir merken, diese zwei Reaktionen, die können kontrastieren und nicht mehr sein. Die Obrigkeit, die religiöse Obrigkeit, empört. Und dort 5000, die das Heil in Christus ergriffen haben. Die Priester, die ganze Gefolgschaft, wahrscheinlich mit den Gedanken, ja, das werden wir auf unsere Art und Weise regeln, wir werden unsere ganze Macht hineinbringen, um das Problem zu lösen. Und dort wollen sich manche der heilenden und rettenden Macht Jesu ausliefern, von dem sie gehört haben, dass er zwar gekreuzigt, aber um unseretwegen gekreuzigt wurde und nun aber lebt und diese Zeiten der Erfrischung, der Fülle, der Gnade beginnen werden, bis der Messias wiederkommt. Und dann werden sie am nächsten Tag vor die versammelte Mannschaft gebracht. Und es geschah am folgenden Tage, ab Vers 5, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten, und Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas, und Johannes, und Alexander, und so viele vom hohepriesterlichen Geschlecht waren. Nachdem sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie: In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Kommt euch das bekannt vor? Eine ähnliche Frage haben die ähnlichen Leute jemandem anderen gestellt. Matthäus 21, Vers 23. Und Jesus antwortet damals mit einer Gegenfrage. Petrus antwortet so: Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volke kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Wir realisieren oft gar nicht so, wie explosiv diese Antwort des Petrus war, die er in diese Obrigkeitsmenge, die versammelte religiöse Mannschaft, hineingeworfen hat. Er zitiert Psalm 118, wo es um diesen Stein geht. Und er identifiziert diese Führer des Volkes mit denen, die diesen Stein verachten. Ich meine, auch hier finden wir dieses Ihr zweimal wieder, wo er sie ganz direkt einklagt wegen dem, was sie getan haben. Und er sagt eigentlich damit, dass durch die Auferstehung Jesu aus den Toten, dass es nun ein neues Gebäude, einen neuen Tempel, ein neues Volk Gottes gibt, in dem Gott durch seinen Geist Wohnung nehmen wird, das gekennzeichnet ist durch Auferstehungsleben, Leben aus Gott. Und dann noch in Vers 12, Kapitel 4, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, indem wir gerettet werden müssen. Was für eine Botschaft. Dann versuchen sie natürlich, das zu unterdrücken. Sie staunen über diese Gelehrsamkeit. Dinge, die sie nicht zusammengebracht haben, wird ihnen hier vor Augen geführt, wie das zusammenhängt. Mich beeindruckt immer wieder diese Kühnheit dieser zwei Fischer. Vers 19, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Hier merken wir das von dieser Dynamik, von dieser Atmosphäre der Freunde von Daniel, die in ähnlicher Weise damals einem größeren König als diese religiöse Obrigkeit geantwortet haben. Und dann noch, wie es weitergeht zum Schluss. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes Davids gesagt hast, warum toben dir Nationen und sinnen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen Heiligknecht Jesu, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss bestimmt hat, dass es geschehen soll. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie waren in keiner Weise, diese Versammelten, verunsichert. Ganz im Gegenteil. Wenn man dieses Gebet anschaut, dann ist das sehr wieder beeindruckend, mit welcher theologischen Klarheit und Einsicht sie hier gebetet haben. Das erinnert auch an das Gebet des Hiskia in Jesaja 37, der in einem ähnlichen Stil gebetet hat. Sie verwenden Wort Gottes für ihr Gebet. Sie beziehen sich auf Wort Gottes und wenden es an. Und sie wollen dabei bleiben, dass sie die letztlich beste je denkbare Antwort haben auf die Frage, wie es mit dieser Welt und den Menschen weitergeht. Nämlich durch Buß und Umkehr zur Erneuerung und Auferstehung. Nicht aus menschlicher Kraft, nicht durch politische Lösungen, nicht durch soziale Programme, sondern allein in Christus Jesus, der auferstanden ist, der lebt und der wiederkommen wird. Und dort gibt es vollkommene Gesundung und Rettung. Übrigens wird dieses Wort Rettung oder Heilung ist in diesem Kapitel immer das gleiche Wort, in der gleichen Bedeutungsbreite von vollständiger Rettung, ganzheitlicher Rettung, über das rein Körperliche hinaus. Wir können einiges aus diesen zwei Kapiteln lernen. Dieser erste Widerstand, den wir hier finden, ist wirklich der erste Widerstand, den die junge Gemeinde hier erleben muss, die Nachfolger des Herrn. Und das ist eine wichtige Erinnerung auch für uns, dass wir mit Widerstand und Gegenwind rechnen müssen, wenn wir unserem Herrn dienen wollen und wenn wir das Wohl der Menschen im Sinne des Evangeliums im Herzen haben. Wir dürfen aber gewiss sein, dass, so wie sie damals vom Heiligen Geist erfüllt waren, auch wir, wenn wir uns so vor dem Herrn beugen und einsetzen und einbringen, dass wir auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sein werden, wissen, was wir reden, wissen, wie wir antworten sollen und von ihm geführt und gesegnet werden. Mit derselben Kühnheit wie die Jünger damals. Und deshalb wollen wir Mut fassen, wollen wir mutig sein, wie wir das oftmals in der Schrift finden, wo wir aufgefordert werden, nun mutig und kühn zu sein, angefangen bei Josia und anderen, in dem Wissen, dass wir vollständig von ihm abhängig sind, der allein fähig ist, uns zu guten Werken und zu vielleicht auch Außerordentlichen zu berufen. Wir wollen keine Angst haben, den Namen Jesu in den Mund zu nehmen und zu lehren. Wir wollen auch nicht diese Botschaft verwässern oder in eine sozial akzeptablere Form bringen, die weniger anstößig ist. Das wollen wir nicht, in keiner Weise. Sondern wir haben durch das Zeugnis die beste Antwort auf das eigentliche Problem der Menschheit und jedes einzelnen Menschen. In Christus, in dieser Auferstehung aus den Toten, gibt es die Hoffnung auf Leben, auf Fülle, auf Gnade, auf Barmherzigkeit. Und dann ist noch für mich beeindruckend, wie diese Gemeinde reagiert hat, wie das so hoffentlich uns wirklich entgegenspringt aus diesen wenigen Versen, wie ihre Einsicht über Gott und ihre Einsicht über das Wort Gottes sich mit ihrem Gebeten vermengt. Einmal, dass sie, kaum sind die beiden da und haben es erzählt, sie sofort gemeinsam ihre Stimmen zu Gott erheben. Kein Zögern, kein Warten, kein langes Vorbereiten, dass man in einer Gebetsverfassung ist, in der man dann vielleicht beten könnte. Gebet, Anbetung, Fürbitte ist etwas, was immer kleiner wird in den Gemeinden und vielleicht auch in deinem und meinem persönlichen Leben. Aber wenn wir das verlieren, verlieren wir das Atmen, das geistliche Atmen und sprechen mit unserem Herrn. Und wir werden geistlich ersticken, wenn wir hier unserem Fleische, unserer Trägheit nachgeben. Wenn eine Gemeinde je geistliche Vitalität, Dynamik und Kraft erleben möchte, dann wird sie eine betende Gemeinde sein. Das ist etwas, was wir auch hier noch viel, viel mehr lernen wollen und müssen. Und auch in unserem persönlichen Leben. Ich weiß nicht, wie dein und du weißt nicht, wie mein Gebetsleben ausschaut. Sind wir so in Verbindung mit unserem Herrn? Im Gespräch, zu jedem Moment und sag nicht, das geht nicht, das geht. Das Zweite, was auffällt in diesem Gebet, ist, wie dieses Gebet mit Schrift durchmengt ist. Psalm 2 wird zitiert und angewandt und dem Herrn wie vorgetragen. Die frühe Gemeinde kannte ihre Schriften so gut, dass sie im Gebet Gottes Wort zu Gott zurückgesprochen haben. Und es gibt fast kein besseres Gebet als Gebet, das vom Wort Gottes durchsetzt und durchdrängt ist. Betet die Psalmen, betet die Gebete, die Paulus in jedem seiner Briefe gebetet hat. Sie zeigen uns vielmehr die wahren Bedürfnisse und Nöte auch unserer Gemeinden. Hören wir auf mit diesen Plattitüden und Verallgemeinerungen. Werden wir konkret wie Paulus. Und dann staunen wir als Drittes und Letztes über das, wie sie Gott in diesem kurzen Gebet ansprechen. Als Schöpfer, als dem alle Dinge gehören, als der souverän ist und der alles wirkt zum Wohle seines Willens. Der seine Pläne zur Vollendung bringt. Wo es um die Ehre und die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus geht. Und sie beten so mit dem Wissen und der Überzeugung, dass Gott sehr willig ist und sie befähigen wird zu der Aufgabe, zu der er sie berufen hat. Und das finden wir im letzten Vers, Vers 31. Und so sind diese beiden Kapitel ein Wunder unter vielen, aber eine Situation an einer Stelle in dieser Apostelgeschichte, die so bedeutsam ist, wo wir so viel Einblick und Einsicht bekommen in das Heilshandeln Gottes, beginnend mit der Auferstehung Jesu Christi. Und wo wir von Herzen unserem Herrn dankbar sein dürfen, dass wir das Heil in Christus erkennen durften, dass wir diese lebendige Hoffnung haben dürfen, dass wir ihn erwarten dürfen, ob so oder so, da mögen wir hier und da unterschiedlicher Überzeugung sein. Aber wir erwarten alle unseren Herrn, wie das Petrus formuliert hat, er musste in den Himmel, um dann zu seiner Zeit zu kommen, um das zur Vollkommenheit zu führen, was nun im Hier und Jetzt auch schon seinen Anfang hat, nämlich Zeiten der Erfrischung auch hier und jetzt, Zeiten der Gnade, Zeiten des Segens, Zeiten, wo Gott uns zu seinem Dienst als seine Werkzeuge befähigt. Und das wollen wir lernen. Wir wollen noch stille werden und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort so haben dürfen und verzeih die Länge. Aber es war mein Wunsch und ja auch Freude, das so mir und den Geschwistern zu sagen, wie einzigartig du, Gott, in deinen Ratschlüssen bist. Und wie einzigartig diese Botschaft des Heils in Christus ist durch die Auferstehung der Toten. Er, der sein Leben gegeben hat, damit wir nun leben dürfen, dass wir nun heil und gesund werden dürfen, gerettet, auf ewig mit dir verbunden. Vater, ich bete, dass du dein Wort in unseren Herzen segnest. Amen.